Podcast Folge 41 mit unserem heutigen Gast Marion Ballardin. Sie ist die Präsidentin des österreichischen Profiboxverbandes und es freut mich sehr, dass sie sich heute während diesem Weihnachtsstress noch die Zeit nehmen konnte. Herzlich willkommen.
Hallo Silvana.
War das jetzt die richtige Bezeichnung? Profi-Boxverband?
Also, wenn du im Internet nach uns suchen würdest, müsstest du eingeben Faustkämpferverband Austria.
Wieso diese Bezeichnung?
Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten. Also es ist halt, die Gründung fand ja noch vor meiner Zeit statt. Also da müsste ich meine Herren fragen, die schon ein bisschen länger dabei sind, wie dieser Name gekommen ist. Aber Faustkämpfer ist halt eine alte Bezeichnung für einen Boxer. Also kann ich mir vorstellen, dass es aus der Ecke kommt.
Und wir haben es gerade ordentlich modernisiert.
Richtig, genau.
Aber es beschreibt Profikämpfer.
Richtig, ja, in Österreich.
In Österreich. Was ist denn der Unterschied zwischen Amateurkämpfer und Profikämpfer?
Die Amateurkämpfer, okay, das ist jetzt, wie werde ich das jetzt am besten erklären? Die Profikämpfe, gut, jetzt hast du mich jetzt ein bisschen...
Ja, ich wollte die Frage eigentlich später fragen, aber ich wollte es jetzt sofort wissen.
Ja, genau, jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt. Nein, die Amateurboxer, die kämpfen, glaube ich, nur bis zu 3 Runden, zu 3 Minuten. Und bei den Profikämpfen ist das so zum Beispiel, dass wir da wirklich, die fangen an mit 4 Runden, dann geht es weiter mit 6 Runden, 8 Runden, 10 Runden und geht dann hin bis 12 Runden. Also die Boxen eine ganz andere Länge, sage ich jetzt mal, als wie zum Beispiel die Amateurboxer. Bei den Amateurboxern ist es auch so, dass die größtenteils auch in Turnieren kämpfen, während die Profiboxer langsam und stetig mit jedem Kampf aufgebaut werden, bis sie zum Beispiel zu einem Titel kommen. So kann man das jetzt auch sagen, ja.
Genau, früher war das ja so, dass man gesagt hat, okay, nur die Amateurboxer dürfen zu den Olympischen Spielen.
Ja.
Mittlerweile ist das ein bisschen lockerer geworden, gell?
Stimmt, ja. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr konfus. Einmal hat es geheißen, die Amateure wollten dann eine eigene Profiliga gründen oder machen, ja. Haben sie auch gestartet, aber irgendwie waren es nicht wirklich so erfolgreich. Da wollten es dann mit quasi die Amateure für sich unter Anführungszeichen behalten, ja. Früher war das so, dass die Profis zum größten Teil auch aus dem Amateurbereich dann gekommen sind, ja. Und das wollte man dann irgendwie nicht mehr machen. Das heißt, die Amateur, die AIBA eben, hat dann diese Profi-League gegründet. Aber wie man gemerkt hat, hat das nicht so wirklich, war das nicht so erfolgreich und deswegen hat man so vieles gelockert. Ja. Jetzt dürften plötzlich die Profis wieder zurück zu den Amateuren, ja. Vielleicht um das wieder auch zu attraktiver zu machen, dass die wieder mehr Leute dafür begeistern können. Ja. Weil man sieht ja, bei den Profis hat man mehr Zuschauer, bei den Profis ist mehr Interesse da, da ist ein bisschen auch mehr Entertainment, würde ich mal sagen. Ja. Gell? Und ich glaube, deswegen haben die im Amateurbereich auch gesagt, okay, 1000 Rosen, schauen wir, dass das jetzt offen für alle sind. Ja.
Aber jetzt hört man eh recht viel wieder von der AIBA, weil der Amateurverband für die Boxer, der Weltamateurverband, der ist ja jetzt beim IOC ein bisschen angekreidet worden, weil die so ein schlechtes Management haben und viele Fehlurteile gehabt haben. Und das war, wie du schon gesagt hast, im Boxen ist ein bisschen ein Chaos, alles sehr undurchsichtig. Und die AIBA war sehr schwer in der Kritik, weil sie auch Kämpfe manipuliert haben und das offensichtlich zugelassen haben und da nichts dagegen gemacht haben. Jemand hat sich das angeschaut, haben Untersuchungen durchgeführt und beim IOC haben sie gesagt, ja, wenn sich das nicht ändert, dann wird es so werden, dass die Boxer ab 2028 bei den Olympischen Spielen nicht mehr dabei sein dürfen. Das heißt, die müssen in den nächsten Monaten zeigen, dass sich da die AIBA verändert hat, sich da wirklich das alles umstrukturiert hat, besser organisiert hat und sich da wirklich was getan hat. Ansonsten sind die Boxer draußen. Und das für die Olympischen Spiele, wo die Boxer doch eigentlich seit der Antike dabei sind. Das ist doch traurig, oder?
Ich habe das so beiläufig mitbekommen. Ich bin jetzt nicht wirklich so bewandt, was den Amateurbereich anbelangt. Aber das, ich glaube, das haben viele mitbekommen, ja, ja, wie das dazu geht. Die haben sich tatsächlich komplett umstrukturiert, weil es ist auch einer von uns, also einer von der WBO, wieder zurückgegangen zu den Amateuren. Er war früher, also es ist ein ungarischer Boxer gewesen und war als Amateurboxer, aber auch als Profiboxer natürlich, sehr erfolgreich.
Ja.
Und ist mehr oder weniger jetzt von uns gegangen und zurück zu seinen Wurzeln. Und er war einer von denen, die das Ganze umstrukturiert haben. Also man kann voller Hoffnung sein und die haben große Pläne und man wird sehen, was kommen wird. Ja.
Ja.
Absolut, ja.
Verrückte Welt, aber wir werden später eh noch ganz genau über alles sprechen. Hey, davor wollen sicher ganz viele wissen, wer ist denn diese Marion Balladin, die da Präsidentin vom Profiboxverband ist.
Oh Gott, jetzt muss ich wieder über mich reden.
Was natürlich.
Ja. Wer bin ich? Was will man wissen genau? Keine Ahnung. Jetzt bin ich beim Profiboxsport schon seit über 25 Jahren dabei. Um das gleich einmal geklärt zu haben, mein Vater hat mich mehr oder weniger zwangsbeglückt damit. Ja.
Über den werden wir dann auch noch ganz genau sprechen.
Ja, die Situation war diese hier, dass ich eben damals, wie ich noch jung war, ein Jahr in Amerika gelebt habe und eben dementsprechend der englischer Sprache mächtig war. Und mein Vater war damals schon international unterwegs gewesen. Mhm. Und natürlich, für ihn war das ein gefundenes Fressen, wie ich zurückgekommen bin. Tochter, du bist jetzt dabei, du kommst jetzt mit. Ja. Und ja, und somit war das der Anfang meiner Karriere sozusagen. Ja. Also ich bin dann auch viel mit meinem Vater unterwegs gewesen, viel gereist und habe anfänglich eben nur als Dolmetscherin fungiert. Ja.
Mhm.
Also das waren meine Anfänge. Ja.
Aber du hast als Kind schon gern Boxen geschaut, oder?
Also Boxen, also Kampfsport generell. Ja.
Ja.
Also es war damals jetzt wirklich nicht spezifisch Boxen, aber ich muss sagen, der Film zum Beispiel Rocky hat mich geprägt.
Oh ja.
Absolut, gell. Und aber gleich auch Jean-Claude Van Damme.
Natürlich.
Ja, das war so mehr Karate und ich habe gedacht, boah, bist du wahnsinnig, das möchte ich auch können.
Ja.
Und das hat mich dann eher ein bisschen geprägt gehabt. Das heißt, ich habe dann damals, wenn ich noch jung war, mit Taekwondo tatsächlich angefangen. Ja.
Mhm.
Aber das war ein bisschen weit weg von,
von Boxen.
Jean-Claude Van Damme, wollte ich gerade sagen. Ja. Von Boxen sowieso, ja. Ja, wollen wir gar nicht reden. Weil die Faszination von Boxen bekam erst viele Jahre später. Und zumindest habe ich das auch gemacht, aber ich bin beim Kampfsport einfach geblieben, habe das auch gemacht, aber ich musste auch erkennen, dass ich nicht unbedingt der Mensch bin, der gern den Zweikampf führt, ja, und letztendlich habe ich gedacht, das überlasse ich dann doch lieber den Profis.
Ja. Und du machst selbst da nur immer sehr viel Sport, habe ich gesehen.
Ja. Na, das war für mich immer schon wichtig gewesen.
Mhm.
Aber es hat sich dann beschränkt ist ein Blödsinn, aber ich war dann mehr im Fitnessbereich, gell, um einfach mich fit zu halten. Das war schon immer wichtig für mich, sage ich jetzt einmal. Gell. Und um gleich dann das Ganze noch die Krönung aufzusetzen, ja, ich habe Boxen trainiert, ja. Damit man das
muss man, glaube ich, oder?
Ja, nein, es ist halt, aber wie gesagt, nur das Training. Also ich habe tatsächlich die Technik gelernt und habe das Training mitgemacht, aber Sparring oder Wettkampf war nie ein Thema für mich. Also da bin ich nicht der Typ für. Das muss man wirklich wollen.
Ja.
Und den Ehrgeiz haben, auch gewinnen zu wollen. Weil ich meine, als Sandsack möchte ich mich sicher nirgendwo einstellen.
Nein, das ist ein bisschen ungut.
Sorry, ja.
Aber trotzdem gut, dass es eine Frau geschafft hat an die Spitze vom österreichischen Profiboxverband.
Ja, na gut, nach 25 Jahren, glaube ich, kann man sich schon dort sehen. Ja? Wäre auch schade drum, wenn man sehr viel Zeit, also es ist wirklich viel Zeit und viel Freizeit quasi draufgegangen. Ja? Ich war viel unterwegs da ist das natürlich jetzt die Krönung, dass ich da, wo ich jetzt bin, eben bin. Ja,
ja. Und du machst das jetzt hauptberuflich?
Beruflich war es eigentlich nie. Ja, es war immer es ist immer ein Hobby gewesen, immer.
Mhm.
Ich war einfach dazu privilegiert, das zu machen, weil mein Vater eben selbstständig war,
ja,
und mir diese Möglichkeiten gegeben hat. Ja. Und dann konnte ich natürlich exklusiv jahrelang dafür sein, ja. Und das dank meines Vaters, ja.
Das heißt, er hat dich sehr geprägt.
Oh, was heißt, ja, ich meine, unabhängig von der Kindheit, ich meine, mein halbes Erwachsenenleben natürlich immer mit ihm viel unterwegs gewesen und bis halt eben 2017, wo er leider verstorben war, ja, immer an meiner Seite, ja, oder ich an seiner Seite, besser gesagt, ja.
Er ist an Krebs verstorben, hast du mir davor erzählt.
Ja, genau, richtig, richtig.
Wie war das für euch?
Man wollte das eigentlich einmal bis zum Schluss gar nicht wahrhaben wollen, ja, ja, weil mein Vater halt doch sehr präsent war, Oberhaupt der Familie natürlich, ja. Und
er war nicht nur im Boxen tätig?
Nein, wie gesagt, wir waren eine Familie, wir sind selbstständig, ja. Mhm. Mein Vater hat dementsprechend zwei Firmen gehabt, ja, wo meine Geschwister nach wie vor tätig sind, ja. Und und ich halt eben fürs Boxen immer war. Und ja.
Ist komisch, wenn dann auf einmal diese Person nicht mehr da ist, wo doch sehr viel sich darum gedreht hat.
Absolut, absolut. Aber ich bin ein bisschen wie mein Vater, ja. Also ich kann das gut irgendwie für mich, wie soll ich das sagen, abschließend klingt jetzt deppert, ja, weil aber ich bin wie mein Vater.
Drüberstehen?
Ja. Drüberstehen, ja. Ja. Und mein Vater ist einfach, der ist, ich bin ein Teil von ihm, was soll ich da sagen, ja.
Ja.
Somit ist das für mich kein Abschluss gewesen oder... Er ist da und Fotos erinnern mich an ihn oder ja, ist für mich, er ist nach wie vor immer irgendwie da, also somit alles gut.
Hat es dann eigentlich nie die Überlegung gegeben, etwas anderes zu machen oder war immer so für die klar, nein, ich werde das Vermächtnis von meinem Vater mal übernehmen?
Ist natürlich keine einfache Sache, jetzt wo er nicht mehr da ist, ja, weil es war einfach eine Sache zwischen mir und ihm. Es war sein Ding und ich war immer an seiner Seite und natürlich habe ich es auch zu meiner Sache gemacht, keine Frage. Und ich mache es nach wie vor super gern und solange es gut läuft, ja, und solange es mir Spaß macht, werde ich das auf jeden Fall weiterhin machen, ja. Und solange ich auch die Unterstützung bekomme, ist es kein Thema für mich. Aber ich sehe mich jetzt nicht gezwungen, das machen zu müssen. Weil wenn man es, glaube ich, etwas machen muss, ja, dann
macht man es eh nicht gut.
Nein, das nicht. Und dann funktioniert das auch, glaube ich, nicht mehr, ja.
Damals, wie du in Amerika warst, was hast du denn da genau gemacht? Ich überlege schon die ganze Zeit, vielleicht war da so
ein
Hint, was du machen wolltest.
Nein, das war genau nach der Schulzeit und da war ich mal mit meiner Freundin beisammen und wir zwei haben halt so, weiß nicht, in der Zeitung gelesen und dann ist plötzlich da gestanden, Au-pair in Amerika, ja.
Cool.
Und ich weiß gar nicht, wir zwei plötzlich, ja, super, Amerika für ein Jahr, lass uns rübergehen und so, gell. Ja, im Endeffekt bin ich alleine hier.
Oh, was ist da passiert?
Ja, sie hat dann quasi sie sich zurückgezogen und gesagt, nein, ich möchte doch lieber daheim bleiben. Ja. Aber so wie ich vorhin das schon erwähnt habe, ich bin wie mein Vater. Mein Vater war früher auch, wie er jung war, viel unterwegs auch schon. Ja. Und das ist anscheinend irgendwie auch an mich übergegangen, ja, so ins Ausland zu müssen und einfach was zu erleben, ja. Und Amerika war aufgrund der ganzen Filme und ich meine, ich habe gedacht, das ist super cool, da muss man hin, ja.
Ja.
Ich habe gesagt, passt, ich gehe hin, ja.
Hast du die Rocky-Statue besichtigt?
Leider nein.
Na, leider nein. Du musst nochmal hin.
Ja, stimmt eigentlich, gell, du hast vollkommen recht, das ist mir leider entgangen, aber ich war oft in Amerika und habe dafür andere Dinge sehen können, also was Boxen
auch. Ah, nicht schlecht. Ja. MSG wahrscheinlich, oder?
Ja, Madison Square Garden, ja. Und tatsächlich war ich im Gym, wo damals Mike Tyson trainiert hat, ja. Das war in Arizona.
Okay.
Ja, und da hat er tatsächlich auch trainiert.
Mike Tyson. Oh mein Gott.
Das war meine erste Begegnung. Und ich habe noch scherzhaft gesagt, na hoffentlich beißt er mir die Ohren nicht ab. Ja, also, ich glaube, ich muss super lustig sein. Und er war wirklich so nett und hat mich quasi nach seinem Training empfangen und war voll verschwitzt eigentlich. Ja, und ich wollte unbedingt ein Foto haben. Ja. Und war mein erster Gedanke war, boah, das ist aber nicht gerade groß, gell? Irgendwie stellst du den Typen größer vor und keine Ahnung. Aber super, mein Foto bekommen, danke und auf Wiedersehen, ja.
Wahnsinn, jetzt hättest du uns ja die beste Geschichte nicht erzählt.
Ha? Das ist mir jetzt eingefallen im Zuge dessen, wenn wir über Amerika und so geredet haben. Ja, und weil du mir jetzt gesagt hast, trockene Statuen und so, denke ich mir, aber was vom Boxen muss ich jetzt bringen, gell? Sonst schaut das ein bisschen blöd aus, gell?
Cool, wen hast du noch alles getroffen? Ich habe gesehen Fotos von deinem Vater, der hat den Michael Buffer getroffen und Klitschkos, also ordentliche Namen.
Don King, wen haben wir noch getroffen? Usyk zum Beispiel.
Wow, habe ich gesehen ein Foto, ich war so neidisch.
Ja, ich bin öfters in Kiew gewesen, jetzt witzigerweise das Wochenende auch übrigens wieder dort, gell, für die WBO. Und und der Usyk, ich habe einer seiner ersten Kämpfe sogar supervisen dürfen. Also,
Wahnsinn.
Ja, und es ist schon cool, wo der jetzt steht im Endeffekt. Ja. Und da war ich schon vorher. Ja. Habe ich ja ein Foto von ihm. Ja, das.
Oh Mann. Ich glaube, das kann ich den einmal interviewen. Ist da was drinnen?
Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja. Also, aber einen gewissen Status, da ist man selber dann schon ein bisschen, wo man sagt, boah, jetzt möchte man wieder mal ein Foto. Oder, ich meine, ich persönlich halte mich da eher zurück. Ja. Ich meine, es schaut bei mir ein bisschen blöd aus, wenn ich zum Boxer hingehe und sage, kann ich ein Foto haben, ja. Aber bei gewissen Größen denke ich mal,
fix,
da ist mir selber wurscht, ja.
Das bereust uns nur.
Absolut. Naja, ich habe es, ich meine, gut, Klitschko zum Beispiel, ja.
Ja.
Da haben wir gedacht, das sind schon, ich meine, nicht einmal die Leute, die sich beim Boxen auskennen, kennen den Namen Klitschko, ja. Also, mein Vater zum Beispiel, der bei dem WBC-Kongress war, der Muhammad Ali dort. Ja.
Meine Güte, und also da wäre ich gestorben, wahrscheinlich.
Es war wirklich arg zu sehen, wie er da gesessen ist und man denkt, bist du wahnsinnig, das ist eine Legende. Gell?
Ja.
Ja, aber das sind so Sachen, die mir erst später bewusst werden, ja, wenn ich mit jemandem rede, der begeistert davon ist. Weil für mich ist das zum Teil normal, dass ich halt in diesen Reihen oder mit solchen Leuten zu tun habe, ja. Aber dann, wenn ich merke, jemand ist super begeistert, denken wir, ja, eigentlich hast du recht.
Ja. Ich weiß noch, ich habe jemanden die Hand gegeben vor ein paar Jahren und der hat mal die Hand gegeben, Muhammad Ali. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich habe es wirklich vergessen, aber ich weiß nur noch, das war so schön, ich habe die ganze Zeit auf meine Hand geschaut, weil ich mir gedacht habe, die Hand hat mal eine Hand berührt, die Muhammad Ali berührt hat.
Schon arg. Nein, das ist ja, darum sage ich, ich bin schon lang genug dabei und bin schon Boxern begegnet oder Persönlichkeiten, wo man denkt, ja, nicht schlecht. Ja.
Dann fühlt man sich privilegiert, ha?
Absolut. Aber erst, wie gesagt, wenn ich mit jemandem spreche, der davon begeistert ist, gell? Weil sonst sieht man das eher als normal. Also normal auch nicht, aber trotzdem, man hält sich zurück, sagen wir so.
Ja. Wen würdest du gerne noch treffen und mit ein Foto machen oder einen Kaffee trinken?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Tyson Fury zum Beispiel.
Ja, das wäre schon, das wäre lustig.
Der ist eine coole Nummer, ja. Der gefällt mir auch von seiner Art her. Der ist einfach echt.
Ja.
Der ist wirklich echt und das ist wirklich eine coole Socke. Also das war halt schon mal. Oh ja, der Tyson Fury, ja.
Er ist schon cool. Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass er doch auch ein bisschen homophob ist und teilweise ein bisschen frauenfeindlich in seinen Aussagen sehr oft. Da bin ich manchmal so, ich finde ihn total cool, aber dann denke ich mir manchmal, hey, du bist eine Frau. Siehst ein bisschen kritischer, weil es alles darf man nicht cool finden.
Hauptsache eine Frau daheim sitzt und die Hosen anhat.
Ja.
Das sind überhaupt die Geilsten, gell?
Ja. Das haben sicher die meisten. Die sind sicher daheim alle die Lampen wahrscheinlich.
Vielleicht sind es deswegen so, was die manchmal so mit dummen Sprüchen und keine Ahnung, ja.
Vielleicht möchten sie auch noch polarisieren und der Mann es gar nicht so.
Ja, es ist immer so.
Weiß man nie, gell?
Also lieber ruhig sein.
Ja.
Sonst, glaube ich, kommt die Frau von daheim, weil.
Ja.
Das habe ich schon. Er hat schon öfters gesagt, dass sie quasi seine. Wie soll man sagen? Ja, sie haltet alles zusammen einfach, ja. Und ich glaube, der ist manchmal so ein bisschen eine verlorene Seele, aber das wissen wir ja eh alle, gell? Mit seiner Depression und dergleichen, gell? Also sollte er lieber bescheiden bleiben, dankbar bleiben, bevor er irgendwelche Sprüche raushaut, ja.
Ich glaube, der dürfte niemals aufhören mit Boxen, weil das muss so schwer sein für ihn, ohne Boxen.
Ja, das sind etliche Boxer, wo ich mir denke, das ist besser. Aber wie gesagt, da kommt dann mal die Zeit, da kommen Jüngere, da kommen Hungrigere hervor. Und wenn du merkst, da geht es um nichts mehr, weißt, wenn du schon alles erreicht hast, ja, als Boxer, ist besser, du trittst zurück, ich weiß es nicht, ja.
Ja, so. Ist schwer, gell, ich denke mir das auch so oft. Zum Beispiel, ich sehe es sonntags immer, wenn ich NFL schaue, Tom Brady. Ich meine, er ist ja unglaublich, was der schon erreicht hat. Ich denke mir jedes Mal, wie arg muss das für ihn werden, wenn er auf einmal nimmer das hat, sonntags in das Stadion laufen mit Fans, wenn nicht gerade Corona ist, einfach das im Team sein und da voll die Unterstützung zu haben, gute Touchdowns zu werfen oder irgend solche Sachen. Also wie lebt der Sportler ohne Sport?
Das ist sehr heftig. Also das habe ich mir auch gedacht. Das ist, du lebst dein Leben nach dem Sport oder dein Leben ist relativ jahrelang.
Und du bist auf einer Bühne, immer.
Absolut. Also du bist immer unter Beobachtung letztendlich, gell? Ja. Und stehst eigentlich ziemlich oft unter Strom, ja, oder wenn du Gewicht machen musst, ja, du hast immer so einen Ablauf, ja. Und es wäre nicht das erste Mal, dass ein Sportler nach so einer Zeit dann ins Loch fällt, ja. Weil das ist irgendwie so etwas, was ihm ausgemacht hat, ja. Und wenn du nicht irgendwie den Abspruch schaffst, ja, oder etwas findest, was dich genauso begeistert oder wo du sagst, das ist das, was ich jetzt weitermachen möchte, ja, dann kann das natürlich nach hinten losgehen, ja. Also, ich meine, ich kann das nur von mir sagen, ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Hinsicht jetzt ein Boxer oder so, aber ich bin ja genauso eingespannt, ich bin ja genauso ständig unterwegs, ich bin ja genauso ständig unter Strom, ja. Weil für mich ist ein Kampfabend genauso anstrengend, ja, oder Stress pur, ja. Und dann kommst du heim und dann kommst du mal runter und dann habe ich schon manchmal gedacht, was kommt danach? Ja? Kann ich mir das vorstellen, das gar nicht mehr zu machen? Ja? Und jetzt durch die Pandemie natürlich war es eine Zeit lang ziemlich angenehm, ja? Weil was ich ja wirklich am meisten hasse, ist Koffer packen. Es tut mir leid, ist das so. Ja. Und das sind halt so Sachen, die da natürlich mich da nicht stören, dass ich dann nochmal daheim bleiben kann, ja. Aber es ist halt schon eigenartig, ja. Also dann geht da schon wieder was ab, gell. Und ich habe es auch jahrelang, oder zumindest anfangs immer gehasst zu fliegen, ja. Mittlerweile sitze ich da oben und denke mir, geil.
Ja, gell. Ja, ich mag das Gefühl von Flughäfen sowieso und dann vom Fliegen.
Ja, auch. Das ist wirklich, ich kann das gar nicht sagen, warum das so ist. Das ist halt witzig, ja. Und oben, ich habe immer gedacht, ja, jetzt fühle ich mich richtig frei, wenn ich im Flieger sitze, gell. Und das ist so, ja, da kommst du mal runter. Ich kann es noch nicht sagen, es ist sehr eigen, gell. Ja, deswegen, ja, so wie bei den Sportlern eben, was kommt danach, ja. Und dann gibt es halt leider auch Sportler, die es verabsäumen, den richtigen Punkt zu finden, wo sie aufhören sollten, ja. Weil wenn du wirklich erfolgreich warst, ja, und nur mehr dahin duckerst, ja, weil du einfach immer wieder glaubst, du musst wieder an die Spitze kommen, aber deine Zeit ist abgelaufen. Dann ist das Schlimmste für einen erfolgreichen Boxer,
einzusehen.
Ja, absolut.
Und das zu erkennen, ja. Das denke ich mir total oft, wie viele da, wir haben jetzt eh so viele Boxer, so Exhibition Fights, wo wirklich alte Leute boxen, sagen wir es einfach mal so.
Ja.
Haben wir einige jetzt in den letzten Monaten gehabt.
Stimmt, ja.
Ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen, aber...
auffällig oft, ja. Klassiker, was glaube ich keinen entgangen ist, Mike Tyson gegen Roy Jones Jr., ja. Da haben wir gedacht, echt jetzt?
Will man nicht mehr sehen, oder?
Man kann nicht wegschauen. Man will sehen, was das für eine Farce ist, ja. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht über Mike Tyson. Ja? Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, der will. Und der Junior der hat sich dann immer durchgerettet. Ja? Also die Klammerei, das ist das, was du dann eigentlich erwartest von jemandem, der sich nicht mehr wirklich wehtun möchte. Ja? Weil der hat seine Zeit gehabt, und was geht's denn noch im Endeffekt? Ja? Und wie auch immer, aber das sind dann schon Kämpfe, die ich einfach traurig finde, weil das sind einfach Legenden, ja. Die haben den Sport geprägt und dann machen die sowas, ja. Aber ist okay, jeder seine, meine Meinung, ganz einfach, ja.
Vielleicht können sie aber gar nicht anders, sie müssen einfach kämpfen, gibt sich ja.
Es sind andere, aber in dem Fall, das war einfach wie eine Show. Ich meine, Mike Tyson, ich meine, Gott, ich glaube, die haben damit einfach ihr Entertainment damit gemacht. Ja. Aber ich glaube, wir wissen alle, ich meine, Mike Tyson ist sowieso, der hat sich schon etabliert mit diversen Sachen. Also ich glaube, notwendig hat er es eh nicht mehr. Ja.
Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, wie viele Millionen er da verzeppert einfach so. Das Nein. weiß man nie genau. Ich habe letztes Wochenende so tolle Kämpfe gesehen. Auf der Zone, die ganze in England, die ganze Fight Night da, das war echt der Wahnsinn. Unter anderem, ich war begeistert von Conor Benn.
Okay.
Mir ist so gut gefallen, der Kampf von ihm. Weil sein Vater, Nigel Benn, der war danach halt auch noch beim Interview und beide sind da gestanden und ich verfolge die schon seit ein paar Jahren.
Ah, okay.
Und es war total schön zum Anschauen, weil ich finde Conor Benn unglaubliches Talent, richtiges Talent und sein Vater war natürlich auch ein super Boxer. Und mir hat es so gefallen, ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber ich will es erzählen. Sein Papa, Nigel Benn, hat dann neben Eddie Hearn zur Interviewperson halt gesagt, ja, sein Sohn ist jetzt aus seinem Schatten herausgestiegen und geht seinen eigenen Weg. Und das war so schön, wobei Conor Benn sofort gesagt hat, na, ich stehe immer noch in deinem Schatten, das passt schon und das ist gut so, hat
das er
gesagt.
Das ist der Respekt dann irgendwie,
das
ne?
Das war so schön,
ja. Ja.
Also das sind so die Momente, wo man echt manchmal denkt, wow, Boxen ist so ein schöner Sport.
Geil.
Das ist echt der Wahnsinn.
Geil, nein, in England überhaupt generell gibt es wirklich hammermäßige Kämpfe, ja. Gell?
Unglaublich gut. Kannst du jeden Kampf anschauen, so super gewesen.
Na gut, die haben auch mehr Möglichkeiten dort, gell? Die haben, die boxen auch viel... unter sich, sage ich jetzt einmal, weil dort ist, das ist die Boxnation momentan, ja. Und die füllen Arenen aus, das ist echt unglaublich. Ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich dort bin, gell. Und das sind Boxkämpfe, wo ich dann nur sitze und denke, man, bis deppert einer geiler als der andere, ja. Von Anfang an, ja. Und das ist einfach, weil England einfach eine Boxnation ist. Die haben einfach diese Boxer, die haben einfach alles dort, ja.
Du kommst da viel herum und hast sicher in England auch viel gesehen. Ist es in England besser mit den Sparrings? Weil in Österreich habe ich von vielen schon gehört, ja, jedes Gym macht sein eigenes Ding. Sie holen Sparringpartner, keine Ahnung, aus Ukraine, Ungarn, irgendwoher. Ja, aber untereinander, Gym 23 mit Bounce, eher nicht so.
Ja, ja.
Ist das in England anders?
Definitiv anders. Weil, wie gesagt, die Mengen an Sportler oder Boxprofis oder Box allgemein viel mehr Leute vorhanden sind als bei uns, ja. Du kannst einfach Österreich nicht mit England vergleichen, ja. Fakt ist einfach, in Österreich, Boxen ist eine Randsportart oder Kampfsport ist allgemein eine Randsportart. Dementsprechend ist auch nicht die Menge an Sportlern vorhanden und dadurch, dass wir auch die Vereine, das ist irgendwie alles seine eigene Sache, ja. Keine Ahnung, es ist halt, ich weiß nicht, wie die das sagen, so ist eh klar, die holen sich dann die Sparringspartner aus dem Ausland, ja. Weil irgendwie die guten Kämpfer, die jeder Verein hier in Österreich hat, ja, will keiner mit dem anderen anscheinend sich messen lassen, ja, weil jeder ist bedacht auf seine eigenen Kämpfer und da holt man lieber die aus dem Ausland her und ja, es ist ja schon schwierig bei Veranstaltungen, dass du irgendwie die Vereine miteinander was machen lässt. Gell? Da möchte jeder seine eigene Suppe kochen. Ja? Das ist halt leider schon immer so der Fall gewesen. Ja? Und aber ich hoffe, so wie dieses Jahr oder durch die Pandemie hast du wirklich mitbekommen, wie die Leute jetzt ein bisschen gezwungen waren, miteinander was zu machen. Ja? Und da gab es eine Veranstaltung, wo tatsächlich zwei oder drei Vereine dann plötzlich vertreten waren, ja, was halt vorher nicht der Fall war. Ja. Und das war geil, weil du hattest plötzlich auch zwei Boxer aus dem österreichischen Verein und vom anderen österreichischen Verein. Ja. Und die haben sich tatsächlich gemessen und das war wirklich für mich persönlich ein Highlight. Ja.
Ja.
Und ich habe das echt ganz genial gefunden. Also ich hoffe, dass das halt vielleicht dass das mehr greift jetzt da. Aber wie gesagt, man kann das nicht mit England vergleichen. Das ist eine ganz andere Schiene, eine ganz andere Liga. Da ist auch Boxen wirklich, da kann man wirklich Geld verdienen auch, gell?
Ja, das ist bei uns ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt, ja.
Na, natürlich. Also Österreich ist nun mal eine Skination, ja. Und alle unsere Berufssportler, also Berufsboxer, die haben einfach einen regulären Job, weil vom Boxen kannst du da fix nicht leben. Ja. Also du musst entweder ins Ausland gehen Oder es gibt sehr, sehr wenige, also ich glaube, ich weiß zwei Profiboxer, die wirklich davon leben können, aber weil sie selber oder das Team sich darum kümmern, dass dementsprechend auch Sponsoren da sind. Ja.
Ja, das ist auch schwierig, weil wie willst du jemanden sponsern, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat und wo du nicht weißt, okay, wird der erfolgreich, reicht es?
Ja, ja, aber die zwei, die sind halt medial schon ein bisschen vertreten, also die haben schon ein bisschen was erreicht. Der eine war halt eine Zeit lang in Deutschland.
Sauerland, genau. Wir wissen alle, um wen es sich da handelt.
Die andere hat gut medial gearbeitet und war auch einmal in New York, also hat auch in New York gekämpft. Also die machen schon ihren Weg, also die sind schon fleißig, ja.
Das
aber
sicher,
da musst wirklich dahinter sein und das sind sie auch, ja.
Ja.
Da wird denen nichts in den Schoß gelegt oder es wird keiner ins Gym kommen und sagen, du bist ein Talent, du wirst eine Million verdienen, ja, sondern du selber musst halt dahinter sein, ja.
Da habe ich mal etwas gelesen und ich habe mich eh schon immer gefragt, ob das ein Spruch ist, wo vielleicht doch ein bisschen Wahrheit dahinter steckt. Nur hungrige Boxer werden gute Boxer.
Ich glaube, das ist überall im Leben, oder? Menschen, die wollen, Menschen, die daraufhin arbeiten, trainieren, wollen, ja, können natürlich mehr erreichen als einer, der sich nur dahin tragen lässt. Ja?
Ja.
Und ich glaube, du als Sportlerin selber weißt, wie das ist. Ja?
Oh ja.
Also du brauchst einen Biss, wenn du ein Ziel hast, wenn du was erreichen willst, ja, dann musst du eben hungrig sein darauf. Ja. Ja.
Hey, weil ich das Monat ja, für normal am Ende des Monats spreche ich immer mit dem Michael Riesch über die besten, spannendsten UFC-Kämpfe. Manchmal streichen wir UFC und wir sprechen nur über Boxen mit einem anderen Kollegen, der auch Michael hast. Und weil ich das Monat wieder über UFC sprechen möchte, habe ich keine Zeit, über Boxen zu sprechen. Deswegen wollte ich dich noch fragen, wie hast du den Lomachenko seinen Kampf gefunden?
Der, um ehrlich zu sein, den habe ich mir noch nicht angesehen.
Macht nichts. Eine Szene, die ich dir erzählen werde, ich bin auch oft so, ich schaue es mir oft erst hinten nach an, weil du kannst nicht bis 4 in der Früh aufbleiben jeden Tag.
Ich weiß nur, dass er gewonnen hat und so ja. unser schönen WBO-Gürtel repräsentiert hat, aber man will dann ein bisschen ein Privatleben auch noch genießen nach 25 Jahren im Ring. Gell?
Ja.
Aber, aber bitte, ich erzähl du es mir, dann weiß ich Bescheid. Ja?
Da war eine Szene, wo ich mich ja sehr gewundert habe. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Runde das war. Kome, sein Gegner, der hat schon sehr viel kassiert. Mhm. Der ist richtig so Art Knockdown, er ist angezählt worden. Wollte zurückgehen in seine Ecke, hat es gar nicht glauben können, dass er angezählt worden ist, aber man hat es gesehen, seine Füße sind zusammengegangen. Also du hast gemerkt, okay, der kann nicht einmal mehr richtig stehen. Und Lomachenko, wie es weitergegangen ist, Schiri hat es weitergehen lassen, ist hergegangen. Und bevor er wieder sich mit ihm geprügelt hat, hat er sich umgedreht in die Ecke vom Gegner und hat gesagt, hey, hol's den raus, weil er schon so angenockt war. Und du hast wirklich gesehen, wie beide wieder zusammengegangen sind. Der Typ war nicht da, er war nicht da.
Okay.
Und Lomachenko hat das zweimal oder sogar dreimal gemacht.
Wirklich?
Ja, und das in aber Runden. Und ich habe das noch nie gesehen, dass der Gegner mindestens zweimal, ich glaube es waren dreimal, sich umgedreht hat und dann in einer anderen Runde, nämlich auch noch, zum Corner gesagt hat, hey, nimm's den raus. Er kann nicht mehr gegen den Boxen, der verliert.
Wow.
Ja, und Cormier ist wirklich bis zur letzten Runde dort gestanden, ist nach Punkte ausgegangen.
Wow.
Aber du hast gesehen, Lomachenko hat viele Schläge dann auch zum Körper gegeben.
Ja.
Wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob er ihn nicht ausnocken wollte, ob er selbst einfach noch, keine Ahnung, lockeres Sparring für sich gemacht hat.
Ja.
Keine Ahnung, was der Plan war. Für normal würde er ihn wahrscheinlich K.O. hauen.
Ja.
Ich weiß es nicht, warum er es nicht gemacht hat, aber der hat zwei, dreimal eben umgedreht und gesagt, nimm's den raus.
Ja. Wow.
Und das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
Okay. Na, das ist wäre mir eigentlich auch jetzt neu, weil normalerweise, wenn ein Boxer sieht, dass der andere ihm unterlegen ist oder der hat ihn so weit, gell, dann versucht auch ein Finish draus zu machen.
Eben,
gell?
Ja.
Das ist interessant. Komisch. Ja, na, da muss ich mir das einmal anschauen, weil das ist jetzt interessant, weil, wie gesagt, jeder Kämpfer ist eigentlich im Ring, um zu gewinnen letztendlich. Gell?
Eben, ja.
Und wenn er merkt, er hat ihn so weit, ja.
Du willst das K.O., du willst ja nicht
eigentlich, ja, voll.
Nach Punkte das auslaufen lassen, vielleicht dann zum Schluss noch verlieren, weil wir haben ja alles schon gesehen im Boxen, wenn du voll dominiert hast.
Na, deswegen, interessant, ja, sehr interessant. Ja. Ich, ist ein bisschen dann fehl am Platz, aber ich weiß nicht, was ihn vielleicht geprägt hat, dass er gesagt hat, er will ihm jetzt nicht unbedingt da komplett kaputt machen. Ja.
Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat oder ob Komi einfach so viel einstecken und kennen. Aber ja. Lomachenko ist niemand, der eigentlich locker ist oder was die, oder sagt, na, ist ja wurscht, dann lock ihn halt nicht aus. Also der sucht eigentlich das Finish.
Natürlich. Ich meine, das hat ihm ja auch dann, das hat ihm ja dorthin gebracht, wo er heute steht letztendlich, gell?
Eben.
Deswegen ein bisschen, ja, interessant. Ja, kann ich da jetzt leider nicht mehr sagen, gell? Das ist, ja, tut mir leid.
Macht nichts.
Schande über mich, gell? Aber bedenkt mir, was noch wie viele Kämpfe ich schon gesehen habe, muss es wirklich ein Kampf sein, wo ich sage, oh ja, den muss ich sehen. Gell?
Den also, musst du jetzt sehen.
Den muss ich sehen, für den stehe ich extra auf, ja, weil ich habe schon Kämpfe, mir Kämpfe angeschaut extra und dann habe ich gedacht, echt jetzt, irgendwann bin ich jetzt aufgestanden.
Ja.
Weil da war das Marketing ein Hammer, ja. Die haben da einen richtigen Krieg gehabt, gell? Dann kam der Kampf und dann denkst du, okay, alles klar.
Ich habe aufgehört. Oder MMA, Conor McGregor, Jose Aldo.
ich schaue mir das gar nicht an, aber der Typ, der, ich glaube, den kennt auch schon jeder, gell? Der ist schon ein bisschen krank, also sehr überheblich.
Völlig, war früher nie so. Also da, ich bin bis 5 Uhr in der Früh aufgestanden oder wach gewesen, damit ich mir den Kampf anschaue. Der dann, ich glaube, das waren 13 Sekunden oder 7 Sekunden, irgendwas unter 15 Sekunden hat er Jose Aldo gefinisht. Das war damals halt der schnellste Knockout in UFC History und ich habe mir nur gedacht, das gibt's nicht. Ich bin die ganze Nacht auf gewesen für die paar Sekunden.
Super, danke.
Und dann habe ich nicht schlafen können. Sehr cool, sehr, sehr cool.
Ja, danke. Ja.
Ja.
Na, aber ich glaube, der Typ, der hat die letzten 2 Male verloren oder
ja,
so.
Ja,
ne?
Ja. Es war irre, wie der sich eigentlich für mich negativ entwickelt hat. Und ich bin mir nicht, ich philosophiere
ja,
gern.
Deswegen kenne ich ihn. Weil diese Schlagzeilen dann gekommen sind. Ja, und dann hast du uns dann ein bisschen mitverfolgt und denkst da, irgendwas ist mit dem Typen nicht ganz richtig. Gell,
jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Erfolg steht ihm ein bisschen zu Kopf. Er ist sehr überheblich geworden. Wow. Davor war es mehr so, er redet, aber er bringt es dann auch. Das war noch cool und lustig.
Ja.
Er war immer an der Grenze, aber es hat irgendwie nur Entertainment gehabt, in positiven Sinne.
Okay. Ja, ja.
Jetzt ist es mehr so, er sagt zu jemandem, boah, hey, okay, ich bring die und so eine Sachen. Wow. Es ist nur negativ.
Ja.
Er bringt dann immer die Leistung.
Okay.
Es ist nur, ich weiß nicht, was
das
mit ihm los ist.
Wie der tiefe Fall von jemandem, der wirklich da oben war, höchstwahrscheinlich. Gell?
Ja, und da bin ich mir eben, deswegen auch der Spruch, nur hungrige Boxer werden gute Boxer. Ich weiß nicht.
Ja.
Vielleicht liegt es daran, dass er jetzt in Gucci-Zeug herumläuft, viel zu viele Millionen am Konto hat und nicht weiß, wohin damit. Und er hat meiner Meinung nach nicht mehr so ein Ziel vor Augen. Früher wollte er den Gürtel, wollte er nur das. Geld war, glaube ich, nicht so wichtig.
Ja, das ist ein bisschen schade, gell? Wenn das komplett dann verloren geht, überhaupt dieser Ehrgeiz oder Sportliche oder schlimmer ist so, wie man sagt, man verliert einfach die Haftung, weißt du, was ich meine?
Ja. Und, du glaubst einfach, du bist keine Ahnung wer. Ist er ja wohl, aber das musst du nicht jeden eindrucken.
Ja, aber man kann schon stolz drauf sein, auf seinen Erfolg und alles. Ja, aber wenn dann so Sprüche kommen, ich bring dich um oder keine Ahnung. Das ist schon primitiv.
Ja, genau, das ist das. Und
also das ist auch vom Unterhaltungswert auch nicht mehr lustig, sage ich jetzt einmal. Gell?
Ja. Echter Wahnsinn. Aber hey, zurück zu Profiboxverband.
Ah ja, da war ja was. Okay.
Da war ja was.
Ja.
Was machst du dort eigentlich genau?
Was mache ich denn dort? Na, ich checke alles.
Lizenzen checkst du
uns. Ich bin die Chefin. Ja. Nein, Spaß. tatsächlich ist es so, dass der Verband natürlich Überwachung klingt jetzt blöd, ist aber so, und die Kontrolle hat über Veranstaltungen, über die Boxer an sich. Das heißt, wenn es um die Boxer geht, ist es unsere Aufgabe, abzuchecken, ob vom Gesundheitlichen alles passt, ob der, eben, dass das alles nach Regeln, nach Statuten abläuft und so weiter und so fort.
Das heißt, dass die alle einen Medizincheck gemacht haben, bevor sie zum Kampf gehen.
Zum Beispiel, ja, das ist halt nur ein ganz kleiner Teil, Und und wir stellen das Kampfgericht natürlich während einer Veranstaltung, also Punkteur und Ringrichter. Und Ja, und wir sind einfach international quasi, vertreten wir die Kämpfer nach außen, sozusagen. Ja. Dadurch, dass ich im Internationalen unterwegs bin oder wir jedes Jahr Conventions haben. Das heißt, die größten Weltverbände haben so ihre Conventions, da fliegt man halt hin, repräsentiert den Verband. Und wenn man ein Talent hat oder jemanden, der schon vom Boxerischen her ziemlich viele Erfolge hat, dann stellt man ihn auch dort vor quasi, ja, dass er mal die Möglichkeiten hat, zum Beispiel in die Rankings zu kommen. Ja. Dann sind auch diese Conventions dafür da, um zu netzwerken, um auch andere Promotoren oder Manager oder was auch immer kennenzulernen. Ja, ja, das sind halt zum Teil alles, dann gibt es noch viel langweiligere Sachen, aber was der Verband zu tun hat und so weiter und so fort, aber da muss man jetzt nicht ins Detail gehen, das war jetzt so ein Überbegriff alles, was man halt so machen.
Sollte. Das heißt, Profiboxverband, der muss dann auch bei der BSO sagen, hey, wir haben so und so viele Boxer, so viele Events, gibt es
BSO, mit denen haben wir gar nichts zu tun, das sind nur die Amateure, genau. Mhm. Wir sind beim Profi und unser übergestellter Verband ist die EBU, also die European Boxing Union. Mhm. Und dann eben kommen die Weltverbände und die ganzen Sachen wie BSO und keine Ahnung, was dann
noch alles geht. Und so,
das gibt es alles gar nichts. Nein, weil wir sind eben... Profis, genau. Mhm. Und dementsprechend unsere Einnahmen sind hauptsächlich von den Lizenznehmern, von den Verbandsabgaben und ja, das war es eigentlich. Also so von die ganz großen Unterstützungen, die haben wir dann nicht. Ja.
Das ist gut zu wissen, weil davon hört man fast nie etwas eigentlich.
Ja, und als wir da unsere goldene Zeit hatten und wirklich gute Promotoren hatten, die wirklich regelmäßige Veranstaltungen hatten, hatten wir auch dementsprechend Einnahmen.
Ja.
Und dadurch, dass Österreich das Boxen eine Randsportart ist, hatten wir da die Möglichkeit, dementsprechend auch die Vereine zu unterstützen. Weil die Veranstalter, die wir auch hatten, waren auch aus dem Ausland. Ja. Mhm. Und wenn es darum geht, eben die heimischen Boxer zu unterstützen, hatten wir eben da die Möglichkeit, oder das hat mein Vater damals gemacht, ja, die Vereine damit zu unterstützen. Aber ja, das waren halt die damaligen Zeiten, ja.
Wenn wir schon bei damalig waren, der Verband für die Berufsboxer, der ist ja, den gibt es seit über 100 Jahren und der wurde nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gegründet, was ich gesehen habe. Schon uralt. Vielleicht deswegen der Name Faustkampf.
Nee, ich glaube, der Verband selber, der Faustkämpfer an sich, den gibt es, glaube ich, erst seit, 45, 46 Jahren oder so. Weil da hat es ja damals, da müsste ich wirklich meinen Generalsekretär fragen, weil das ist unser Duden, was den österreichischen Boxsport anbelangt. Der hat auch schon ein bestimmtes Alter und hat das mehr mitgekriegt als ich, weil ich bin ja viel später dazu gekommen. Gell? Weiß ich jetzt gar nicht, worauf ihr jetzt hinaus wolltet, aber ja.
Ja.
Also dem Faustkämpferverband Austria selber, der ist, glaube ich, jetzt nicht so alt, sondern ich glaube, der ist so 45, 46 Jahre alt. So, ja.
Ah, okay.
Verbandsgründung, ja.
Genau, bei den Recherchen ist halt rausgekommen, dass für die Berufsboxer der Verband wahrscheinlich
genau, aber damals gegründet war. Wir reden jetzt da von allgemein, sondern aber nicht vom Faustkämpferverband Austria. Das heißt, hat sich dann ja weiterentwickelt und dann haben sich auch wieder die Leute geändert und so weiter und so fort, ja.
Weißt du circa, wie das früher war? Keine Ahnung, hat es da bestimmte Sachen gegeben, die es jetzt schon gibt? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Eishockey, früher in die 60er Jahre, Eishockey, die haben ohne Helm gespielt, ohne Schutz, selbst die Torhüter, die haben nicht einmal ein Gitter vom Gesicht gehabt, die haben keinen Schutz gehabt, gar nichts. Wie ist das jetzt zum Beispiel im Boxen im Vergleich zu die 60er? Hat es so arge Veränderungen gegeben, wo du sagst, boah, das war schon arg, Gott sei Dank hat sich das geändert?
Ja, nein, arge Veränderungen zum Beispiel, damals hat man tatsächlich 15 Runden geboxt, gell? Mittlerweile ist das Limit 12 Runden und das ist schon lang. Also wenn du davor sitzt und du hast zwei Sportler, die wirklich alles geben und das bis zu 12 Runden, jetzt musst du dir vorstellen, gehen auch noch 15 Runden. Ja. Auch viel geändert hat sich die Gesundenuntersuchung. Die ist viel strikter geworden, genauer geworden. Ja.
Gott sei Dank, ja. Trotzdem sterben immer noch genug im Boxen.
Ja, aber es ist jetzt nicht so die Masse oder die Menge, dass du sagen müsstest, fang gar nicht an zum Boxen. Ja. Also das ist nicht die, das ist genauso beim Fußball, ist genauso wo, beim anderen Sportarten genauso. Ja. Es ist alles im Rahmen.
Ja.
Dass natürlich beim Boxen was passieren kann, das ist, liegt in der Hand. Ja. Ich meine, aber es sind genauso andere Sportarten. Ja. Und somit, was hat sich noch geändert? Ja? Jetzt hast du mit Gach gefragt, gell? Weil gewisse Dinge eh schon so für mich die
Normalität sind, gell?
Ja, absolut. Man, dass ich jetzt drauf, wenn ich jetzt dran überlege, aber das sind halt die vom gesundheitlichen Aspekt her, was für mich persönlich das Wichtigste ist, da hat sich auf jeden Fall viel getan, ja. Und so soll es auch sein. Also da bin ich halt sehr dafür und sehr strikt, dass man solche strikte Forderungen hat, ja.
Und du hast da viele Vergleichsmöglichkeiten auch. Was ich ja unbedingt ansprechen wollte, dein Vater, der war damals im Exekutivkomitee vom Weltboxverband WBC und der EBU.
Mhm.
Und du bist ja auch am selben Weg jetzt zur Vizepräsidentin der WBO Europe ernannt worden.
Genau.
Deswegen siehst du sicher auch total viel. Und überall gibt es wahrscheinlich andere Regeln, Statuten. Alles ein bisschen anders. Oder ist das bei alle ziemlich gleich?
Es ist ähnlich. Also es gibt natürlich auch Weltverbände. Ich meine, ich sage jetzt, da gibt es eine Regel, die ist halt der Klassiker. Ja. Deswegen ist immer wichtig, dass wir immer Rules-Meeting haben. Da gibt es einen Weltverband, der sagt immer, wenn du 3 Niederschläge in einer Runde gehabt hast, dann wird der Kampf abgebrochen.
Mhm.
Ja? Wir sagen, zum Beispiel die WBO sagt, es gibt keine 3 Niederschläge, also there is no free knockdown rule.
Okay.
Ja. Das heißt, der Ringrichter kann nach dem ersten Niederschlag schon abbrechen, oder nach dem 4. oder 5.
Mhm.
Und das sind so ein bisschen die Abweichungen. Ja, das war jetzt ein Beispiel, das mir jetzt gerade eingefallen ist, weil ich das jedes Mal beim Rules-Meeting das sagen muss.
Wie sehr macht dir das jetzt eigentlich stolz, dass du auch in solche Weltverbände drinnen bist, wie dein Papa?
Ja, stolz. Selber stolz. Ja, natürlich. Ja, aber ich sage mal so, es würde mir mehr geben, wenn das mein Vater noch mitkriegen darf. Ja. Das war halt viel schöner.
Ja.
Weil da bin ich eher so bescheiden, weißt? Ich bin schon so lange dabei beim Boxen und im Prinzip, ich habe schon immer wichtige Aufgaben übernommen gehabt, nur halt im Hintergrund. Ja.
Mhm.
Jetzt wurde ich halt mehr oder weniger in den Vordergrund geschoben, ja, sozusagen.
Aber wo Hintergrund? Ich habe gelesen, dass deine Mama die gute Seele vom Verband war.
Ja.
Und
ja.
Erzähl mal ein bisschen was drüber. Wir haben jetzt immer nur von deinem Papa geredet.
Ja, stimmt.
Nein. Mal fragen.
Früher war das so, bevor ich dann mehr oder weniger dann öfters mitgekommen bin, war natürlich meine Mama immer dabei. Und
hat sie Englisch reden müssen?
Nein, gar nicht. Die kann überhaupt kein Englisch. Das ist ja das Leibende, gell? Aber das, warum man das sagt, ist einfach, sie schafft es, das ist ihre Natura. Wurscht in welcher Sprache, ja, sie kann keine Fremdsprache, aber die Leute für sich zu begeistern, ja, sie schafft es, irgendwas zu organisieren, obwohl, ich weiß bis heute nicht, wie sie sich verständigt, ja, aber das ist ein Naturtalent, ja, aber ich muss auch sagen, das ist ja ein weiteres Standbein, was meine Eltern gehabt haben, wie eine Gastwirtschaft, also Gasthaus.
Ah, das prägt auch sehr, gell?
Ich glaube, damit habe ich jetzt alles verraten, gell?
Ja, brauchen wir gar nicht weiterfragen.
Siehst, und deswegen sage ich da ja, das hat mein Vater noch damals ziemlich viel, sehr viel Unterstützung darin gehabt, weil meine Mutter einfach das Talent gehabt hat, mit keiner Fremdsprache trotzdem zu kommunizieren, ja.
Schön.
Und natürlich dermaßen unterstützend gewesen. Ja. Also mein Vater hat einen eigenen Kopf gehabt und ich sage immer, meine Eltern sind wie Yin-Yang. Ja. Also meine Mutter war immer gegen alles und mein Vater war für alles.
Ja.
Aber dadurch, dass die zwei, die haben einfach harmoniert. Ja.
Ja.
Und meine Mutter, wie gesagt, beim Boxsport, wie sie jahrelang meinen Vater begleitet hat, hat sie ihm halt auch viel geholfen, indem sie halt gewisse Sachen halt für ihn organisiert hat. Ja,
ja, das können Frauen recht gut, habe ich gehört.
Oder? Ja, absolut, absolut. Lass mich überlegen.
Ja. Apropos, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du oft gefragt wirst, ja, wie geht's dir denn als Frau in einer Männerdomäne?
Ja, da haben wir es.
ja.
Witzigerweise werde ich das nicht so oft gefragt, ja. Aber wenn, dann kann ich nur damit antworten, ich bin damit aufgewachsen. Ja. Es ist halt, ich bin schon so lange dabei, dass eigentlich die meisten mich kennen. Und wenn sie mich nicht kennen, habe ich schon dementsprechend ein Auftreten. Und sobald ich den Mund aufmache und denen die Regeln erkläre oder so, merken die schon, okay, ich habe Ahnung von. Deswegen fangt mir erst gar nicht damit an, dieses Klischeebild zu fabrizieren. Mhm. Ja. Man nimmt es hin, ich bin eine Frau, Punkt, aus, Ende. Ja. Ja. Rest interessiert uns nicht. Ja. Dann geht es nur mehr ums Boxen und so sehe ich das.
Es ist bitter, oder, dass Frauen immer noch solche Fragen gestellt kriegen. Als Mann kriegst du die Frage nie.
Ich kann es verstehen. Ich meine, man hat noch immer, ich bin ein bisschen auch oldschool, ja. Ich meine, früher habe ich das immer als war ich auch so eine Rebellin, ja, und war ein bisschen angenervt, ja, wenn man immer gesagt hat, Männerdomäne und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, umso älter man wird, umso mehr schätzt man das, dass es noch überhaupt richtige Männer gibt auf Erden. weil dieses Thema, ich sag's wie es ist, ja. Die Frauen mit Männerdomäne und so, das ist schon so tot geredet worden, ja, dass man das Gefühl hat, die Frauen tatsächlich haben schon in der Zukunft mehr die Hosen an als die Männer, ja.
Habe ich auch das Gefühl, ja.
Oder?
Ja. Gell? Ich meine, das war sicher immer schon so, aber jetzt
ist es ja, nein, wieder. Jetzt ist es offensichtlich, ja, und deswegen diese Männerdomäne, man vermisst regelrecht dann auch schon die richtigen Männer, ja. Ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, ich will keine Frauen da oder dort sehen oder ich will keine Frau, die boxt, und das geht überhaupt nicht, ja, im Gegenteil, ja. Ich meine, ich liebe es, ja, es ist meine Welt und wir haben Boxerinnen, die wirklich top sind, ja, aber es darf auch nach wie vor Männerdomäne sein, um das geht es ja gar nicht, aber es soll nicht zum Thema gemacht werden, ja, es sollte irgendwie kein Thema sein, dass eine Frau trotzdem involviert wird, ja, so dass ich es rausbringe, aber es soll oder darf nach wie vor als Männersport gesehen werden, ja, weil somit habe ich das Gefühl, dass man damit die Männlichkeit irgendwie auch ein bisschen wegnimmt, gell? Und die Frauen plötzlich jetzt irgendwie so die Overchecker sein müssen. Gell? Also deswegen gar nicht drüber reden. Ja? Lass es einfach so sein, wie es ist. Und die Frauen immer so in den Vordergrund zu pushen. Ich glaube, jetzt sind wir eh schon so weit, oder?
Ich habe auch das Gefühl, dass es schon eine gute Richtung ist, natürlich.
Ja.
Ich meine,
aber ich will nicht männlicher sein als mein Mann, ja, oder glauben zu müssen, jedes Mal, ja, ich muss jetzt da erst recht da dabei sein, weil das ist eine Männerdomäne oder so, ja. Mach's einfach.
Ja.
Ja, und wenn du dich wohlfühlst, umso besser. Wenn nicht, dann passt eh nicht hin, ganz einfach.
Ja. Gut gesagt. Ist ja echt der Wahnsinn. Ja. Du, was sind denn so deine Pläne für den Profiboxsport?
Meine Pläne? Ich glaube, Pläne an sich weniger als Wünsche. Ich hoffe einfach, dass so, wie es jetzt angegangen ist, ich sage jetzt nicht dank der Pandemie, aber ein bisschen, man hat gemerkt, dass die Leute hier in Österreich plötzlich ein bisschen mehr miteinander gemacht haben, gell? Weil sie gezwungen waren, ja, weil es international nicht mehr so die Möglichkeiten gegeben hat, eben aufgrund dieser Corona-Geschichte, ja, dass sich das vielleicht ein bisschen auch in der Zukunft sich das weiter tut, dass die Leute eben miteinander jetzt da, hier in Österreich alleine, miteinander jetzt ein paar Sachen aufstellen würden. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr zwei österreichische Meisterschaften gehabt, ja, und das war davor, das ist schon ein bisschen untergegangen, ja, jeder wollte plötzlich Weltmeister werden und so, gell, und ich denke mir, Alter, es gibt nichts Geileres, wie wenn zwei Vereine sagen, okay, passt, machen wir einen Kampf und plötzlich hast du dann eine geile, volle Halle, ja, weil jeder bringt seine Partie mit, ja, dann hast du eine ganz andere Stimmung, ja, jedes Mal Weltmeisterschaft, ja, dann bringst du einen aus Italien, aus da und da, in Spanien und Ding, ja, dann hast du immer nur die Partie von der einen Partie, also von dem einen Boxer da, ja. Und das ist eher kein Plan, sondern ein Wunsch von mir, ja.
Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie wir jetzt von Wünsche geredet haben. Jetzt ist die perfekte Zeit für Wünsche übrigens. Also ja, von dem her, voll okay. Ja, voll nah. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, das wäre so schön. Ich hätte gern die Zeit miterlebt damals, wie lustigerweise dein Vater noch Präsident war. Da waren so viele gute Boxer, Hans Oselitsch, Joey Bachler.
Das war eigentlich ein bisschen noch früher. Ja? Die wirkliche Hochzeit, ja, die mein Vater verlebt hat, war eher so Richtung... Da hat der Sven Otke seinen letzten Kampf gehabt, das war schon unter unserer Aufsicht, gell?
Ja.
Dann haben wir Arthur Abraham unsere Fittiche gehabt, dann Marco Huck, Klitschkos haben wir kurzfristig bei uns gehabt, ja. Also das war dann eher so unsere Partie, gell? Weil Orsolic und Co., die waren noch ein bisschen weiter vor uns, gell? Und da haben wir wirklich eine geile Zeit gehabt, also da haben wir wirklich gute Kämpfe beaufsichtigen dürfen.
Ja.
Und das war unsere Geschichte.
Also das hätte ich mir jetzt gerade gewünscht. Das wäre cool, wenn es das wieder gab.
Ja, voll. Aber sogar in Deutschland momentan, wo wir sehr viel waren, ist momentan ein bisschen, wie soll man sagen,
Flaute.
Ja, voll. Deswegen sage ich, der Fokus ist jetzt wirklich definitiv voll England. Ja. Also da geht die Post ab, da sind die Boxer zu Hause. Ja. Und seitdem die Klitschkos weg sind, tut sie ja Gott sei Dank wieder mehr im Schwergewicht.
Ja.
In allen Ehren zu die Klitschkos, also ich will das nicht schlecht reden, aber es war schon ein bisschen zart. Es ist nicht mehr viel passiert. Und jetzt plötzlich, bam, 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 ein Schwergewichtsboxer nach dem anderen. Jetzt wird es wenigstens wieder spannend.
Spannend, ja. Wegen die Klitschkos, weil du gesagt hast, ja, die haben wir auch gehabt. Was bedeutet das genau für Leute, die das jetzt nicht wissen,
okay,
was
du meinst? Die waren für ein Jahr oder so bei uns lizenziert, weil das da ist damals...
Also beim österreichischen Profiboxverband.
Ja, voll. Das war 2004, 2005, das müsste ich jetzt lügen, gell?
Ja.
Weil es ein kurzes Disput gegeben hat mit ihrem heimischen Verband, gell?
Okay.
Und dann haben sie mal gesagt, damit alles weitergeht, das Geschäft weitergeht und boxen können, kommen sie halt zu uns. Ja, dann waren sie bei uns lizenziert. Da waren wir natürlich stolz darauf. Ja, ich meine, das sind Namen gewesen und das war natürlich für einen Verband eine Aufwertung, ja, international gesehen. Ja. Wir sind dann international gut aufgestellt gewesen. Gell? Und das sind halt so die kleinen Highlights, die wir gehabt haben, aber die halt sehr im Hintergrund sind und vielleicht nur die Insider wissen. Gell?
Wir wissen es jetzt auch.
Richtig jetzt, cool. Jetzt habe ich es verraten.
Hat jemand von unseren österreichischen Boxer jetzt, glaubst du, das Potenzial zur Weltspitze?
Unsere Profis, die mischen mit, ja. Mhm. Vielleicht jetzt nicht an der Weltspitze, aber immerhin, ja. Ich meine, nur um ein paar Beispiele zu sagen, jetzt zum Beispiel Markus Nader ist zurzeit der IBF International Meister, ja. Mhm. Eva Vorarlberger, WBC Weltmeisterin war sie, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber immerhin, das darf man auch nicht vergessen, ja. Ich meine, die hat auch in New York geboxt, ja. War ein kurzer Kampf, aber allein die Tatsache, dass sie dort war, für eine Österreicherin, ja, also echt, war schon eine starke Nummer, muss ich sagen. Gell? Oder zurzeit Mansur El-Saif, der auch bei uns lizenziert ist, ist zurzeit der WBC Asian Meister.
Ja.
Also, ja. Ich muss mir überlegen, wie
die Weil er nämlich von der Staatsbürgerschaft her noch russisch ist, deswegen Asian.
Ja.
Aber es ist lustig, dass er eine österreichische Lizenz hat.
Ja.
Den sollen sie Staatsbürgerschaft geben.
er lebt hier und somit ist es natürlich das Naheliegendste, dass er bei uns lizenziert wird. Ja.
Lustig, das habe ich gar nicht gewusst, dass er die österreichische Lizenz hat, aber
Staatsbürgerschaft dort. Er ist bei uns lizenziert, genau. Und ansonsten, ja, da fällt mir noch der Timi Schaller ein. Also er ist einer der gefürchtesten Gegner im Ausland. Der macht wirklich immer Top-Kämpfer, Hat auch vor ein paar Jahren auch einige Titel gehabt, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt waren. Aber er ist auch ein ziemlich braver Sportler und man kann auch auf ihn stolz sein, auf jeden Fall. Ja.
Mhm. Jetzt muss ich dich fragen, das ist jetzt natürlich eine kritische Frage, aber weil wir die Nadas angesprochen haben, die machen sehr viel für den Amateurverband. Mhm. Man hört da immer nur Amateur.
Mhm.
Wieso kriegt man so wenig mit vom Profi-Boxverband?
Bei uns ist immer die Angelegenheit diese, dass der Sportler eigentlich in den Vordergrund ist. Ja? Und der Verband war immer im Hintergrund. Also die sind jetzt nicht so, das ist meiner Meinung nach nicht wichtig, medial groß dazustehen. Ja? Es ist immer... der einzelne Sportler, der eben in den Medien zu sehen ist, ja, und nicht der Verband, sage ich jetzt einmal. Mhm. Beim Amateurverband, schätze ich, ist das auch so der Fall gewesen, weil ja die Olympiade vor der Tür gestanden ist, ja, und deswegen natürlich die jetzt mehr präsent waren als je zuvor oder überhaupt, ja. Mhm. Also das würde ich jetzt mal meinen, war vielleicht die Empfindung, dass man jetzt das Gefühl hat, man hat mehr von denen mitbekommen als sonst, ja.
Können dann sozusagen Profis zu dir kommen und sagen, boah, Corona, das war echt schwer, mein Management lässt mich gerade ein bisschen hängen, können Sie mir helfen?
Helfen im Sinne von, ja, mit Kämpfe maximal vermitteln oder so, mhm. ja. Weil das Management ist eigentlich sein Ansprechpartner, derjenige, der es möglich machen muss, dass er irgendwie zu etwas kommt, ja. Man kann maximal einen Verband herantreten und sagen, Marion, kannst du uns irgendwie Kontakte geben, Marion, kannst du uns mit dem oder jenem verbinden, vielleicht, dass wir schauen, dass unser Boxer vielleicht dort einen Kampf kriegt oder so. Alle mal, ja. Auf jeden Fall.
Da habe ich noch eine Frage, mhm. weil ich mir da jetzt wirklich im Sommer war, ja, Eddie Hearn war in Klagenfurt und es war überall, ja, richtig cool. Ich war damals auf der Alm und habe es nicht ganz so mitgekriegt, muss ich zugeben.
Das ist es ja. Es haben viele nicht mitbekommen. Und
wieso?
Ja, na pass auf. Das habe ich sogar von einem Trainer erfahren, dass die in Österreich veranstalten. Und ich so, wie bitte? Warum weiß ich nichts davon? Ja.
Eben.
Also, und kurz gesagt, es war so, der Hauptkämpfer Hurgovic hätte in, ich glaube, Las Vegas, oder also in Amerika auf jeden Fall geboxen. Ich glaube, auch Las Vegas boxen sollen. Und das ist irgendwie ausgefallen, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht eben wegen der Corona-Geschichte und so weiter. Jetzt haben es wirklich kurz vor knapp in Klagenfurt die Arena bereitgestellt bekommen. Ja.
Wieso Klagenfurt?
Ich weiß nicht. Ich habe nur gehört, dass der eine den Geschäftsführer da gekannt hat oder die zufällig vielleicht gerade mit ihm Kontakt hatten und er gesagt, na passt auf, ist kein Problem, nehmt das Fußballstadion 1000 Rosen und macht halt gar da die Show. Und das waren 2 Wochen vor der Veranstaltung.
Ach, deswegen so kurzfristig.
Ja. Ich habe das 2 Wochen vor der Veranstaltung, ich meine, wie gesagt, überhaupt zuerst von einem Trainer bekannt bekommen, Bescheid bekommen. Ich habe gesagt, was? Davon weiß ich nichts, wie geht denn das? Ja? Dann habe ich eben also im Endeffekt war das ja Wassermann-Boxing, das ehemalige Team Sauerland, mit denen wir ja jahrelang schon zusammenarbeiten. Dann habe ich eben die Leute dort kontaktiert, habe gesagt, habt ihr jetzt wirklich tatsächlich vor, in Klagenfurt zu veranstalten? Ja, Mara, es tut mir leid, das war so eine kurzfristige Entscheidung, wollten dich jetzt auch kontaktieren und bla bla und hin und her. Ich habe gesagt, okay, passt, jetzt weiß ich es wenigstens, ja, aus erster Hand, gell?
Ja.
Und ja, also 2 Wochen vorher wurde das, es war wirklich nicht lustig, die ganze Angelegenheit, ja.
Das macht jetzt sehr viel Sinn, weil ich mich seit Wochen, damals im Sommer schon wirklich gefragt, was ist da schiefgegangen? Wieso sagt niemand jemandem, das kann es jetzt sein, so eine große Veranstaltung, absolut. Mega Plattform für alle österreichischen Boxer und es war eigentlich nur die Eva Vorarlberger dort.
Absolut. Du, Eva Vorarlberger, die hat tatsächlich in der Zeit eine Plattform gesucht für einen Kampf, die war schon so weit.
Ach, deswegen.
Bei derer hat sich das hat man ihr quasi, das war für sie ideal und im Gegenteil, sie war echt perplex und hat sich so gefreut, dass sie die Chance bekommen hat. Ja. Ja. Und ich weiß aber, dass die auch sehr wohl mit anderen österreichischen Kämpfern in Kontakt waren, aber natürlich 2 Wochen vorher.
Ja, was wirst du da
immer? Bei der Eva haben sie es wirklich in die Hand gespielt.
Ja.
Weil die war wirklich im Training und die hat jetzt eine Plattform gesucht, wo sie einen Kampf austragen konnte. Ja. Und in dem Fall, ja, bei ihr war es halt Glück.
Ja.
Bei den anderen war es zu kurzfristig. Also die haben dann eher, oder man hat auch, glaube ich, dann mit der Gegnerwahl und Ding und das vom Finanziellen her, glaube ich, hätte es hinten und vorne nicht wirklich zusammengepasst, gell. Und es stimmt, es war wirklich die Elite dort nach so einer langen Zeit von Pandemie und Co. Sitze ich da und denke mir, das gibt's ja nicht. Eddie Hearn, die Sauerländer sind da und wir sind in Österreich und dann irgendwie hätten wir mehr Österreicher gerne dort gesehen gehabt und man hat ja kaum Werbung gemacht, es wusste ja keiner was davon, ja. Und im Endeffekt waren viele Kroaten da, weil eben der Hrgović der Hauptkampf war. Aber die haben wenigstens eine geile Stimmung gemacht. Also,
ja.
Ja. Aber schade drum, ja. Aber du, was soll's? Die waren da, ist jetzt
Vielleicht kommen sie wieder.
Absolut.
Ja.
Das sage ich ja. Zumindest einmal. Und für uns war es eine coole, aber auch stressige Angelegenheit, weil das war ja dann halt, hieß es für mich, ich musste dann kurzfristig Leute aufstellen. Ne? Also von Verbandsseiten her, ja. War jetzt auch nicht so, dass jeder gar Zeit gehabt hat. Ja? Also es war ja, sehr herausfordernd. Es hat mir Nerven gekostet, dieser Abend. Ja.
Aber es ist gut, dass wir jetzt wissen, was dahinter steckt, weil ich habe mir wirklich gefragt, was der Boxsport in Österreich verschlaft.
Weil ja, das ist ja schade, gell? Und keine österreichischen Boxer. Nein, das hat alles diesen Hintergrund gehabt. Ja.
Schön, dass wir das jetzt geklärt haben.
Kein Problem. Du kannst mich ruhig fragen, ist ja kein Thema. Gell?
Letzte Sache, die wir noch klären müssen. Wie feierst du Weihnachten?
Ja, Familie.
Oh,
traditionell auf jeden Fall. Also das ist bei uns wichtig. Also die Familie, dass wir zusammenkommen. Und jetzt haben wir ja natürlich Kinder auch. Ich meine, jetzt Kinder ist gut. Ich meine, die sind ja schon 12, die zwei Mädels. Und der Bub ist jetzt auch 4 Jahre alt.
Ja.
Also meine Geschwister haben Kinder, ich nicht. Ja. Für mich war das Boxen immer wichtiger. Also da passt einfach kein Kind rein. Und auf das freue ich mich. Meine Mutter ist da. Mein Bruder, meine Schwester mit den Kindern, mit deren Anhang und so weiter und so fort. Und auf das freue ich mich. Das ist für mich das Wichtigste, Familie, auf jeden Fall.
Was gibt's zu essen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ein Gesächtes und ein Kartoffelpüree zumindest habe ich es bestellt. Ja.
Ist das sowas Traditionelles, was jedes Jahr ist?
Nein, das nicht, aber das habe ich in die letzte Zeit immer eingebildet und damit liegt man nie falsch. Aber ich glaube, ich habe sogar gesehen, dass die Mama Backhändeln auch macht. Also.
Oh.
Und viel, viel Süßes, gell?
Na, das braucht man doch, oder?
Nein, das gehört das so, weißt? Jetzt trainieren wir brav und halten uns brav zurück. Ich meine, zurückhalten tue ich mich nicht.
Das ist ja nicht.
Aber ja, genau. Aber Weihnachten ist immer irgendwie so ein bisschen ein Leo, gell?
Ja.
Da kann man es übertreiben.
Für mich ist der ganze Dezember Leo.
Um ehrlich zu sein, bei mir auch, aber das wollte ich jetzt nicht verraten, gell?
Macht nichts.
Dafür können wir es wieder fürs neue Jahr Vorsatz, weißt du, wie viel abnehmen und so. Und
braucht man wieder Ziel.
Ja, unbedingt.
Ja. Marion.
Ja, danke. Silvana, danke dir, hat Spaß gemacht, ja?
Sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Wünsche dir alles Gute und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Wünsche ich dir auch, Dankeschön.
Das war Podcast-Folge 41 mit Marion Palatin, der Präsidentin des österreichischen Faustkämpferverbandes. Allen Athleten, die jetzt noch vor ihren Kämpfen stehen, ganz viel Erfolg dabei. Wir drücken euch die Daumen. Und ansonsten kann ich jedem nur noch frohe Weihnachten wünschen und eine schöne Zeit mit der Familie, den Freunden und vielleicht auch ein wenig mit diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.